den der Herr gemacht hat. Wisst ihr, die Urchristen, die alten Christen, so, also wir können Platz nehmen, die alten Christen haben noch Osterlachen gehabt. Weißt du, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Da hat die Gemeinde auf Befehl, lasst uns freuen und jubeln und jauchzen, lasst uns lachen, der Herr lebt. Lach den Teufel aus. Und das ist Ostern. Lach den Teufel aus. Preis dem Herrn. Mein Thema, leite dieses Lied ein. Dies ist der Tag. Ich lese Psalm 118. Ich glaube, bei manchen ist es 117. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns freuen. Halleluja. Ostern ist ein Jubeltag. Jesus lebt. Tod ist vorbei. Tod ist verschlungen. Krankheit ist verschlungen. Sünde ist verschlungen. Alles ist vorbei. Warum? Die Sonne leuchtet wieder. Halleluja. Weißt du, die Sonnenfinsternis von 3 Stunden ist vorbei. Die Erde bebt nicht mehr. Frühling kommt, alles grünt, alles wacht auf und so weiter. Jesus, unser Gott, unser Heiland, ist auferstanden und er lebt. Von allen Seiten kommt dieser Jubel, diese Freude, unser Herr lebt und so weiter. Jesus hat sich offenbart den Jüngern. Die müssen sich nicht mehr verkriechen und sich verstecken vor den Juden. Die müssen sich nicht mehr fürchten. Das war die Situation damals. Die haben Angst gehabt, was passiert mit uns. Wir werden als nächstes gekreuzigt, wir werden als nächstes verhaftet. Ja, die plötzlich der Heiland steht da. Der kommt durch verschlossene Türen, verdunkelte Fenster. Der Herr kommt, der Herr lebt, Lob und Dank. Jesus ist den traurigen, schockierten, erschreckten Jüngern begegnet. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Osterlachen. Geschwister, manche sind so verklemmt, manche sind so ängstlich. Ja, das, in der Kirche darf man nicht lachen. Ja, in der Urkirche hat der Bischof befohlen zu lachen. Die Gemeinde lacht und freut euch. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ostern. Dieser Ostertag ist ein Tag des Triumphs, ein Tag des Sieges, ein Tag der Gnade, ein Tag der Vergebung, der Heilung. Das ist ein wunderbarer Tag der Erlösung, der Erfüllung, der Wiederherstellung. Es ist alles wieder genauso wie früher. Lob und Dank, das ist Ostern. Das ist für mich der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist nicht der Sonntag. Die Christen haben das hier übernommen und haben nicht mehr Sabbat gefeiert. Die haben aufgehört mit dem Sabbatismus. Die haben den Sonntag als den ersten Tag der Woche gefeiert. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Sonntag, Jesus lebt. Und darum feiern wir seitdem als Christen Sonntag. Die anderen feiern Freitag, die anderen feiern Samstag. Manche feiern vielleicht auch Montag noch. Der Montag ist blau bei denen. Bei uns ist es Sonntag, der Tag des Herrn. Halleluja. Dies ist der Tag. An diesem Tag wurde Adam und Eva aus dem Grab herausgeholt. Ja. Manche Leute denken, Adam ist ein ewiger Sünder, verlorener Sünder. Der Islam im Koran steht, Adam war ein Prophet, war ein Mann Gottes. Und mit Adam begann die ganze Heilsgeschichte. Ohne Adam wärst du und ich nicht auf dieser Welt. Ja. Und Gott hat Adam befreit und die Eva befreit. Und seitdem das der Fall ist, seitdem sind wir alle befreit. Durch Adam kam die Sünde in diese Welt und durch Adam kam die Erlösung. Die Urkirche in ihren Darstellungen, wenn du so alte Gemälde anguckst und irgendwo so Ikonen anguckst und so weiter, da siehst du, wie Adam aus der Hölle mit der Eva zusammen rausgezogen werden. Ja, denke drüber nach. Sie sind aus ihrer Haft entlassen, aus dem Gefängnis. Das Gefängnis wurde gefangen genommen. Dies ist der Tag, an dem die eisernen Riegel, der Stecken des Treibers zerbrochen wurde oder was auch immer war. Wir sind befreit, wir sind erlöst. Wir müssen nicht mehr dem Teufel den Schwanz putzen. Halleluja, Lob und Dank. Ein katholischer Priester hat gesagt, als die Nazis ihn zu Tode verurteilten, ihr werdet dem Teufel noch den Schwanz putzen. Nein, wir müssen dem Teufel keinen Schwanz mehr putzen. Wir haben mit dem Teufel nichts mehr zu tun. Wir haben kein Interesse an ihm. Für uns hat der Teufel abgedankt. Ja, die finsteren Höllenmächte sind besiegt. Sie haben keine Kontrolle mehr über uns. Dies ist der Tag. Die alten Gesetze gelten nicht mehr, was alles früher war. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er ist der Sieger. Halleluja. Er hat uns die Tür zum Himmel aufgestoßen. Wir sind frei. Dies ist der Tag, an dem alles zu grünen, zu blühen, ja, zu sprießen beginnt. Das Leben beginnt zu pulsieren. Jünger sind begeistert. Halleluja. 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 Ja, ein neues Wort wurde kreiert. Und dann singen die Erlösten dieses erlöste Lied. Dies ist der Tag, an dem wir wieder ins Paradies dürfen. Der Schächer ist der Erste, der reinschlupfte. Paradies, wo die Lilien blühen und so weiter, wo die Rosen nicht verblühen. Dies ist der Tag, an dem der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und wir wollen uns freuen und wir wollen fröhlich sein. Seit Ostern, ich bin ein fröhlicher Mensch. seitdem ich weiß, Jesus lebt. Seitdem habe ich nichts mehr zu befürchten. Tod und Teufel kannst mir einen Buckel runterrutschen. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod und ich fürchte mich nicht vor dem Teufel und ich fürchte mich nicht vor den Dämonen. Ich fürchte nicht vor den ganzen Auswüchsen, was die alles in dieser Welt anstellen. Ja? Ich lasse mich von den Miesmachern mein Leben nicht versauen und verderben. Jemand rief mir diese Tage an, Johannes oder Pastor Maturis, die haben gesagt, du solltest ja andere Feste, Passafest feiern und dieses Fest und jenes Fest feiern, aber Ostern wäre ein heidnisches Fest. Das christliche Fest aller christlichen Feste ist Ostern, Halleluja. Jesus lebt. Du kannst Passa vergessen, du kannst andere Feste vergessen, das sind alles erledigt. Derek Prince hat mal Befreiungsdienst gemacht und er betete dafür eine Frau, die war besessen, die war super religiös und dann fragte den Teufel, wie heißt du? Ich bin Sabbat, ich heiße Sabbat. Und wie heißt du? Weißt du, die war voller Dämonen, so wie Maria Magdalena mit 7 Teufeln beschäftigt. Und dann treibt er diese Dämonen aus und sagt, wie heißt du? Ich bin Israel-Fan. Ja, das sind diese alten Götter. Jesus hat uns befreit von den alten Götzendienst. Wir haben nichts mehr mit Israel zu tun und wir haben nichts mehr mit Passa zu tun. Wir haben jetzt mit Auferstehung zu tun. Jesus lebt. Und ich muss mich nicht mehr hinter den Juden verstecken. Wie geht's und was macht ihr? Ja. Seit Ostern habe ich die zweite Chance. Ja, unser Leben war verfahren, vermurkst. Als Jesus von den Toten auferstand, hatte allen Trauer, allen Klagen, allen Jammern, allen Schmerz und so weiter, allem Leid ein Ende gemacht. Meine Vergangenheit ist erledigt. Hier dieses Bild, der Durchbruch ist gemacht. Der Durchbruch, die Wand ist durchbrochen. Jesus kommt durch verschlossene Türen. Diese einmalige Botschaft von Ostern. Weißt du, wir haben jetzt dieser Tage über Ostern mehrmals gesprochen. Jesus stieg hinab an den untersten Ort der Unterwelt. Er stieg dort und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und jetzt sagt er, jetzt leb, jetzt gestalte dein Leben, jetzt sei frei und benimm dich wie ein freier Mensch. Viele Menschen können in der Freiheit gar nicht leben. Ja, was machen wir da? Als hier der Erde zusammenbrach, viele konnten mit der Marktwirtschaft nichts mehr anfangen. Die waren nicht mehr gewöhnt, einfach ihr Leben zu gestalten, ihr Leben zu leben. Unser neues Leben gleicht einer makellosen, unbefleckten Leinwand. Und ich habe ganz in der Schule, ihr wisst ja, wie das ist, in der Schule, wenn ich ein Heft bekommen habe, ich habe in der ersten Seite ganz schön geschrieben. Aber, weißt du, dann später, da hat man gekleckert, da hat man das und das gemacht. Du hast ein neues Kapitel für dein Leben bekommen, ein neues Blatt, eine neue Leinwand. Ostern ist der Neuanfang für dein persönliches Leben, ein Neustart. Du kannst durchstarten, du kannst dein Leben ganz neu wieder anfangen, ganz von vorne anfangen mit Null. Halleluja, das ist Ostern. Die Wand ist durchbrochen. Halleluja. Jetzt, da siehst du das Blaue, du siehst die Weite, du siehst das Meer, du siehst die Sonne, du siehst das Leben. Ja, für die gesamte Menschheit, nicht nur für ein paar Menschen. Weißt, ich möchte dich nur ermutigen, hör die Predigten von gestern an. Jesus stieg hinab am diesem stillen Samstag, wo die Menschen nichts anzufangen wissen. Was ist am Samstag wirklich passiert? Da ist unheimlich viel passiert. Der Herr Jesus ist in die Hölle eingebrochen, ja, und hat die Hölle geklaut und weggeführt, wer weggeführt werden wollte. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles umsonst. Aber Gott sei Dank, er lebt, Lob und Dank. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich freue mich diesen Gruß der Ostkirche, wenn die sich einander begegnen, die sagen, der Herr ist auferstanden, sagt der andere, er ist wahrhaftig auferstanden. Die ganze Gemeinde sagt es, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, wir wissen das. Viele wissen es nicht. Die müssen das erfahren, die müssen das hören. Jesus ist wirklich auferstanden. Seine Jünger haben, ja, das bewiesen durch ihr Leben. Sie haben sich nicht mehr versteckt, sie haben sich nicht mehr geschämt. Das Kreuz ist ein Zeichen der Schande und Schmach. Aber die Auferstehung, das leere Grab, der Herr ist nicht mehr hier. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wir waren dieser Tage im Gartensender und da waren so viele Plastiktiere, verstehst du? So viele Plastiktiere. Weißt du, sie sehen wie echt aus. Die Zitrone, der Zitronenbaum sah wie echt aus. Also ich denke, dass es sogar noch gerochen hat nach Zitrone. Aber die Zeit ist vorbei. Weißt du, wir brauchen kein Plastik, kein Ersatz. Ja, und viele haben eine Ersatzreligion. Wir haben den echten Heiland, der lebt. Lob und Dank. Jesus ist wirklich auferstanden, sonst wären seine Jünger ängstlich geblieben und sonst wären sie nicht durch die ganze Welt marschiert, sonst wären sie nicht tapfer und unerschrocken gewesen. Römer Kapitel 14, Vers 9, da heißt es hier, Christus ist gestorben. Lob und Dank. Halleluja. Du sagst, ja bitte? Ja doch. Und er ist lebendig geworden, um Herr zu sein über Leben und Tote. Christus ist gestorben und er ist auferstanden, auferweckt durch den Vater, durch den Heiligen Geist. Und der Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, der macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Ich weiß, eines Tages, wenn ich verfault, verschimmelt, verbrannt, als Asche bin oder was weiß ich, ich werde auferstehen. Nicht aus dieser Urne, aus diesem Grab, nein. Irgendwo aus dem Universum, plötzlich steht der Matthäus wieder da. Ja, Lob und Dank. Plötzlich bin ich wieder da. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Er war aus dem Grab draußen. Und er sagt, schaut meine Wunden an. Schaut mich an. Ich bin's. Dass der Herr Jesus auferstanden ist, ist eine Wahrheit. Er hat sogar Fisch gegessen. Halleluja. Er hat Fisch gemacht. Das war seine Lieblingsspeise. Ja. Er hat Fisch gegessen. Und dann sogar, als die Jünger dann kamen, nach dem großen Fischfang, da dachten sie, sie machen was ganz Großes, dem Herrn Jesus, so große Petrusfisch wird er da bringen. Dieser Petrus, nein. Der Herr Jesus hat schon die Fische geröstet, gebrannt und gebrutzelt und die Jünger mussten nur noch zupacken und genießen. Und das andere, was sie gefangen haben, das war für sie persönlich. Der Herr ist von den Toten auferstanden und er lebt, Lob und Dank. Er lebt. Und daher sind die Toten keine Toten mehr. Ich glaube nicht an den Tod. Auch wenn ich sterben muss. Das ist der normale Weg. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Dann gibt's neue, 10 neue Weizenkörner mindestens. Ja. So wie durch Adam der Tod zu allen Menschen gekommen ist, so ist durch die Auferstehung Jesu das Leben zu uns allen gekommen. Jeder Einzelne. Du musst nicht traurig sein, wenn jemand gestorben ist. Vor vielen Jahren, da ist hier in Berlin bei einer Schwester der Mann gestorben und ich wollte sie kondolieren und sagen, tut mir leid oder Gott segne sie oder Gott stärke sie. Dann sagt sie mir ganz frei, brauchst nichts sagen, mein Mann ist bei Jesus. Ja, mein Mann ist bei Jesus. Was willst du? Was willst du da den Leuten euch sagen? Das ist meine Anteilnahme und ich verstehe dich, ich fühle mich damit. Nein, der ist bei Jesus, der ist so gut aufgehoben. Ja. Er ist auferstanden, hat Adam und Eva aus der Hölle rausgeholt. Dieses Bild von der Ikone ist mir so groß, wo ich das mal gesehen habe. Dem Tod ist die Macht genommen. Der Tod kann nicht mehr über uns herrschen. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, macht unsere Leiber lebendig. Das ist meine Hoffnung. Derselbe Geist, dasselbe Gesetz. Das, was Gott in die Welt gesetzt hat. Weißt, Gott hat alles so wunderbar geregelt. Sterben ist Gesetz, aber dann das Gericht. Und dann stehe ich vor Gott und sage, lieber Gott, ich möchte meinen Zahltag haben. Was habe ich verdient? War ich fleißig? Habe ich alles getan, was du tun wolltest, was ich tun sollte? Habe ich deinen Willen getan? Habe ich dich wirklich geliebt? Oder bin ich nun dir nachgelaufen? Und ich möchte meinen Zahltag haben. Und ich möchte die Stimme von oben hören. Ei, du treuer Knecht. Du warst über wenigen treu. Du hast mir gedient und du sollst noch mehr bekommen. Du hast bisher nur 5 Städte gehabt, jetzt kriegst du 10 Städte. So steht's in der Bibel. Römer Kapitel 6, Vers 9. So wie Jesus von den Toten auferweckt wurde und nicht mehr stirbt, so werden auch wir wieder lebendig gemacht. Nach diesem Abschnitt hier in Römer Kapitel 6, Vers 9. So werden wir auch wir erhöht von unten nach oben. Wir gehen nicht noch tiefer, vergessen und so weiter. Die Menschen, die heute im Herrn sterben, die werden nicht vergessen. Bei Menschen schon. Da steht vielleicht am Grabstein, hier hat der und der gelebt und gewirkt, von dann bis dann. Aber das ist vorbei. Bei Gott sind wir im Gedächtnis. Wir werden eingetragen im Buch des Lebens. Und wenn du sogar noch für Jesus gelitten hast, die Seelen unter dem Altar hier, ja, die müssen auch noch dazu kommen. Dank Jesu nehmen wir alle an der Auferstehung teil. Und ich finde es eine blöde Frage, wenn die Christen anfangen zu missionieren, rausgehen und evangelisieren wollen, möchtest du ewiges Leben haben? Wir haben alle ewiges Leben. Alle haben Unsterblichkeit. Alle sind von Gott bestimmt für Unsterblichkeit. Ja, die Frage soll es sein, möchtest du ganz nah bei Jesus sein? Das ist, warum ich hier predige. Ich möchte die Menschen ganz nah bei zu Jesus bringen, dass sie Helden sind. Denn der Herr Jesus gibt sich nur mit Helden um, mit der König David. Der König David hat sich nicht mit Schlappschwänze abgegeben, mit Feiglinge oder Versager. Sogar die Lahmen waren im Gram, steht in der Bibel. Der König David hat sich mit Helden abgegeben und Jesus gibt sich mit den Helden, mit den Überwindern ab. Dank Jesu. Wir haben das Totenreich verlassen. Wir haben dort nichts mehr zu suchen. Tod und Hölle, wo ist dein Stachel? Psalm 106, Vers 16. Da heißt es, er ist hinabgestiegen, ja, an den tiefsten Örter. Und das ist schon im Psalm, muss es vorstellen. Und er hat die ehernen Riegel und die Tore zerbrochen, die eisernen Riegel zerbrochen. Er stieg hinab bis, ja, die sind alle zerbrochen. Die Tür ist offen. Dann musst du nur noch durchgehen hier. Ja. Ich weiß nicht, wo das Bild hier ist. Peter hat mir gesagt, es wäre in Amerika irgendwo. Verstehst du, es ist vollkommen egal. Aber da kann ich einfach durchgehen. Die Tür ist offen. Die Wand, die mich von Gott trennte, die ist durchbrochen. Halleluja. Die Hölle ist durchbrochen. Die Zwänge sind durchbrochen. Die Vorschriften sind durchbrochen. Die Gesetze sind durchbrochen. Diese eisernen Tore, die ehernen Riegel, die Tore, die uns das Paradies verschlossen haben. Und das Schönste dabei ist, dies ist der Tag. Ich darf in mein Paradies gehen. Nicht auf meinem Balkon sitzen. Ja, in das Paradies, wo die grünen Bäume sind, die ewigen Bäume sind. Und diese Bäume tragen 12-mal im Jahr Frucht. Lies mal in der Offenbarung. Leute, ihr solltet viel mehr, nicht das Alte Testament da, 4. Mose, die ganzen Zahlen, was da aufgelistet wird, lesen, sondern ich sollte die Offenbarung lesen. Da ist so viel drin, was auf uns zukommt, was uns erwartet, was unser Leben ausmacht. Das war verschlossen. Die Engel haben das Tor bewacht. Keiner durfte rein noch raus. Ja. Und jetzt ist das Gefängnis weg. Die Tür ist offen. Aus dem Gefängnis wird jetzt ein Paradies gemacht. Und der Teufel ist weitergezogen, abgehauen, versteckt, irgendwo sich verkrochen in der Unterwelt. Der Herr Jesus hat die Menschheit aus der Sklaverei und der Geiselhaft befreit. Und Jesus sagt in Johannes 12, Vers 32, wenn ich mal erhöht werde, und es wird bald geschehen, sagt er, und das ist alles noch vor der Kreuzigung geschehen, noch vor der Himmelfahrt geschehen, noch vor der Auferstehung geschehen, wenn ich einmal erhöht werde, ich werde euch alle zu mir ziehen. Oh, das ist doch herrlich. Alle zu mir ziehen. Weißt du, bei Gott gibt's keinen Raum und keine Zeit. Das ist alles jetzt und hier. So, wenn du heute stirbst, bist du im Himmel. Musst nicht warten auf die Entrückung. Ist knallhart, was ich sag. Aber ich habe Theologie studiert. Und ich habe mich damit beschäftigt. Und ich predige schon 50 Jahre. Und ich weiß, was ich sage. Und ich kann das auch biblisch belegen. Wenn du jetzt deine Augen zumachst, du wirst nicht im Grab liegen. Und der Herr wird nicht zulassen, dass der Gerechte, du und ich und wir Menschen alle miteinander, dass wir die Verwesung sehen. Du wirst sofort zu Jesus gehen, aufsteigen wie ein Luftballon und beim Herrn sein. Alle Zeit, Halleluja. Du musst nicht warten auf den Tag der Entrückung und auf das tausendjährige Reich. Das ist alles Dummheit nur. Weißt du, das steht in der Bibel bildlich, damit wir was verstehen, wie das so abläuft, so nacheinander. Damit wir die ganzen Bergkuppen sehen, aber wir sehen die Täler nicht dazwischen. Das ist alles. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und der Herr Jesus ist erhöht. Er ist zu der Rechten der Majestät Gottes. Er ist unser Fürbitter. Er betet für uns. Und durch ihn sind wir versetzt an himmlische Orte. So steht es in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was bei dir steht. Ich bin entsetzt. Ich lese keine Lutherbibel mehr. Die neue Lutherbibel von 2017 ist so versaut und so antichristlich. Da suchst du den Teufel. Du findest den Teufel nicht mehr in der Martin-Luther-Bibel. Weißt du, dann musst du entweder Elberfelder-Übersetzung nehmen oder die Einheitsübersetzung nehmen. Die haben noch den Teufel. Da steht nichts mehr vom Antichristen mehr. Weißt du, das ist alles so verfeinert und so, da haben ungläubige Leute daran gearbeitet, an dieser Übersetzung. Also die alte Lutherbibel, die ist noch echt. Weißt du, von 1914. Die kannst du noch mit gutem Gewissen lesen. Aber die neuen Bibel, die kannst du ruhig in den Müll schmeißen. Da versündigst du nicht einmal dabei. Ja. Weißt du, der Teufel versucht sogar die Bibel zu verdrehen. Der Teufel ändert die Zeit. Der Antichrist ändert die Zeit. Der ändert alles miteinander. Dass du am Schluss nicht mehr weißt, Wenn du nichts mehr vom Teufel hörst und nichts mehr vom Antichristen hörst und nichts mehr von einem falschen Propheten hörst in der Bibel, lies mal. Dann denkst du, die Welt ist in Ordnung. Und du liest in der Bibel und sagst, danke Jesus. Und du hast da falsch verstanden. Und der Herr Jesus hat uns erlöst von den ganzen Lügen und Schriftverdrehungen und die ganzen Veränderungen, was der Teufel alles macht, was der Antichrist macht. Er wird ändern, Tag, Zeit und Stunde und. Und die Protestanten sind dabei, dem Teufel in den Hintern zu kriechen und den Schwanz zu putzen. Ja. Ich lade dich nur ein. Kauf die Bibel, eine gute Bibelübersetzung, nicht die Martin-Luther-Bibel. Von der möchte ich sagen, die war gut vor Jahren, als der Luther noch dem Volk auf den Mund geguckt hat, wie sie reden und so weiter. Aber wenn der Luther heute auferstehen würde, würde er sagen, und so weiter, der würde sich umdrehen und aus der evangelischen Kirche austreten, auf der Stelle, was die alles machen. Schwule werden verheiratet, gesegnet und vieles andere mehr. Abtreibung wird freigegeben. Alles keine Sünde mehr. Weißt, ja, das ist die Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt. Aber Gott sei Dank, durch Jesus sind wir versetzt an himmlische Orte. Und da weiß ich, mein Leib wird nicht die Verwesung sehen, wird zwar zu Staub zerfallen oder zu Asche, was auch immer ist, aber ich habe einen neuen Körper, einen neuen Geist und eine neue Seele. Und meine Bibel sagt, und mein Leib und meine Seele und mein Geist müssen unsträflich bewahrt werden, bis auf den Tag Jesu Christi. Und dieser Tag Jesu Christi ist, dies ist der Tag, dieser Ostertag. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Und er hat uns mit Christus auferweckt. Er hat, weißt du, Paulus schreibt an die Epheser, als wenn das jetzt gerade passiert wäre. Er hat uns auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Heute Morgen, wenn du an Jesus glaubst, bist du auferweckt. Weißt du, da musst du nicht gucken, bis du gestorben bist, begraben bist und am dritten Tag auferstehst. Nein, wir sind jetzt. Und dieses, wir sind, das ist so wichtig, dass wir bewusst sind, wir sind es. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und ich muss nicht warten, bis alles das passiert nach 1000 Jahren. Ich habe gestern auch über das 1000-jährige Reich gesagt. Das beschäftigt uns, das ist nur Menschenzeit. 1000 Jahre, das ist der Tag. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also, du musst nicht so lange warten. In dem Augenblick, wo du heute die Augen zumachst, bist du bei Jesus. Halleluja. Egal wann es ist, egal wie es ist. Du, 1. Korinther 15, Vers 13 bis 19 kannst lesen. Paulus argumentiert hier wie folgt. Er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles wie die Katz. Kannst alles einpacken und gehen, aber Gott sei Dank, Jesus lebt. Und gerade die Protestanten, gerade die Evangelischen, die haben in Tübingen Referate gehalten, Bultmann, Sölle und wie sie alle geheißen haben. Die haben gesagt, Jesus ist nicht auferstanden. Jesus lebt nicht, das ist nur in der Fantasie. Nein, für mich ist Jesus nicht in der Fantasie auferstanden. Jesus lebt wirklich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Da kann der Bultmann erzählen und philosophieren, was er will. Ich bin nicht nur im Geist. Nein, ich bin im Körper und in der Seele. Christus ist wahrhaftig auferstanden, ist aber Christus nicht auferstanden. Naja, dann sind alle Prediger Lügner, Betrüger, Schwindler, falsche Zeugen, so wie Paulus hier sagt. Die machen den Leuten was vor, die versuchen die Leute nur an der Stange zu halten. Und dann kann man sagen, was Karl Marx gesagt hat, Opium ist Religion fürs Volk. Um die Leute zu verdummen, einfach so an der Stange zu halten und das Geld, die Kirchensteuer zu kassieren. Gott hat uns Jesus auferweckt. Lob und Dank. Und das sind wir Zeugen, haben die Apostel gesagt. Und dann, hör mal, was die alles erzählen. 500 Leute haben auf einmal den Auferstandenen gesehen. Die müssen ja alle gesponnen haben oder Rauschgift genommen haben oder einen LSD-Trip geworfen haben. Das ist 500 sehen auf einmal. Und dann ist, und das Große ist, Jesus ist dem Jakobus erschienen. Jakobus war sein leiblicher Bruder. Er ist mit Jesus aufgewachsen. Mutter Maria war seine Mutter, wie bei Jesus. Und er ist dem Jakobus erschienen und Jakobus hat gezweifelt. Am Anfang war er der größte Zweifler. Und Jesus ist dem Jakobus, seinem eigenen leiblichen Bruder, buchstäblich erschienen. Jesus, das bist du, mein Bruder. Ja, welch ein Freund ist unser Jesus. Und er wurde sogar der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, etwa 30 Jahre lang. Hatte die Gemeinde geleitet. Er ist dort ein- und ausgegangen bei den Juden, bis da sie ihn gesteinigt oder von der Mauer runtergeworfen haben, weil er nicht mit den Zeloten mitgemacht hat. Seitdem Jesus lebt, verstehst, er sucht Menschen, holt jeden Tag, werden Menschen aus der Ewigkeit abgeholt und in den Himmel getragen. Jeder Mensch, der heute stirbt, ob Christ, nicht Christ, Buddhismus ist oder Mohammedaner, was er auch ist, spielt keine Rolle. Atheist, ob er was glaubt oder nicht glaubt, der wird zu Gott getragen. Natürlich wird die Frage sein, wo wird es sein im Himmel? Wo wird es sein? Wird er ganz nah bei Gott sein? Nein, er wird vielleicht nicht ganz nah bei Gott sein. Wer nicht heute mit Gott gelebt hat, der wird nicht ganz nah bei Gott sein. Der wird natürlich so da hinten irgendwo sitzen. In der Ferne, vom Weiten zugucken und sehen, wie dieser Lazarus schmatzt und ja, genießt das Leben wie der reiche Mann. Oh, ich leide Pein. Hätte ich bloß Geschwister, und deshalb predige ich. Und deshalb rede ich mir am Mund mehr franzig. Dass du das einfach kapierst. Wir müssen alles dran setzen. Jesus will uns aus der Hölle raus, aus dieser Verdorbenheit der Gottesferne rausschleusen. Er ist der größte Schleuser aller Zeiten. Raus. Mach. Streng dich an. Heiliger Geist steht noch dahinter und der powert uns an in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir die Gaben gebrauchen, helfen und so weiter. Hör mal zu. Jesus ist der größte Fluchthelfer aller Zeiten. Halleluja. Er hilft, dass wir aus dieser ganzen Verdorbenheit rauskommen, aus den Klauen Satans. Dass wir uns befleißigen. Ja, ich befleißige mich. Und als ich das kapiert habe, dass ich das begriffen habe, bei meiner Fastenzeit, ich war im Jenseits, ich habe den Himmel offen gesehen, ich habe so vieles gesehen, ich kann es euch gar nicht beschreiben, das ist nur für mich persönlich eigentlich das meiste gewesen. Weißt du, ich habe gesehen, wie die Menschen kommen und gehen, die stehen da, oh, ich hätte auch gerne das. Und der Herr hat gesagt, das hättest du alles haben können, wenn du mich gesucht hättest, wenn du mir gedient hättest, wenn du mir vertraut hättest, wenn du mich geliebt hättest. Und was will der liebe Gott von uns, von dir, von mir? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. So, der Fluchthelfer. Ich bin auch so ein Gehilfe beim Heiland. Ich helfe, versuche, dass die Menschen rauskommen. Ich taufe die Menschen, ich segne die Menschen, bete für die Menschen und so weiter. Ermutige sie, komm raus. Beeil dich, streng dich an. Weißt du, wir werden erlöst aus Gnaden, ohne Verdienst. Da musst du nichts tun. Da sitzt du da. Damals die Menschen im Totenreich konnten überhaupt nichts tun. Die waren Gefangene Satans. Sie waren von dem Geiselnehmer ja eingesperrt. Und Jesus kam und hat Gnade geschenkt, kommt raus alle. Und jetzt muss die Gnade mit Leben gefüllt werden. Dein Leben muss mit Leben gefüllt werden. Jesus bestand diesen Test und 40 Tage marschierte und lebte mit seinen Jüngern, hat all seine Jüngern einzeln aufgesucht. Jesus hat jeden einzelnen seiner Jünger aufgesucht. Thomas, Johannes, Petrus. Petrus, komm, setz dich mal hin. Hast du mich wirklich lieb? Und das ist, was der Heiland will. Der will nicht, dass du den reinen, perfekten, vollkommenen Glauben hast. Petrus und die Jünger waren alles Kleingläubige. Lange Zeit waren sie Kleingläubige. Und der Herr Jesus sagt, oh, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Und Petrus hat den Herrn verleugnet. Verstehst? Und Petrus, hast du mich lieb? Peterchen, hast du mich wirklich lieb? Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, Herr, du weißt alles. Und jetzt halte ich noch fest, was ich dir sagen werde. Du wirst schockiert sein. Judas Ischariot wird auch im Himmel sein, auch wenn er sich erhängt hat. Judas Ischariot wird auch im Himmel sein. Der hat den Herrn verleugnet oder verraten. Der hat den Herrn ans Kreuz geliefert. Und ich sage dir eines, ohne Judas Ischariot wäre Jesus nicht gestorben, wäre Jesus nicht dein Erlöser, wäre Jesus nicht dein Retter. Er hat nachgeholfen. Er dachte, Jesus wird die Israel von den Juden befreien. Nein, das hat ihn gar nicht interessiert. Er wollte dich und mich befreien und hat nachgeholfen. Aber gerade der Judas, der wurde vom Herrn berufen. Der Herr Jesus hat die ganze Nacht gebetet, soll ich den Kerl mir erwählen oder nicht? Soll ich den nehmen? Und ich weiß, der Kerl wird mich verraten. Der wird mich ans Kreuz liefern. Und er hat doch genommen. Und weißt du, was der Herr Jesus mit dem Judas noch getan hat? Er hat sogar die Kasse anvertraut. Der hat 3 Jahre lang nichts anderes. Der hat die ganzen Geschäfte Jesu erledigt. Der war Buchhalter Jesu. Der hat ihm vertraut. Und weißt du, wir denken manchmal, die Menschen sind verloren. Jesus starb und jetzt bitte hör mir zu. Vielleicht hast du in deiner Verwandtschaft einen Selbstmörder. Und gibt es. Und manche Leute sind depressiv und wollen sich das Leben nehmen. Ich will dich nicht ermutigen, nimm dir das Leben. Aber ich möchte eine Botschaft auch für die Selbstmörder weitergeben im Auftrag Jesu Christi. Jesus starb als Selbstmörder am Kreuz. Vater, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe mein Leben freiwillig, gebe mein Leben freiwillig, und er wollte bewusst am Kreuz sterben. Das Kreuz war kein Unfall, hör meine Predigt von Karfreitag an. Kein Unfall. Damit er auch den Selbstmörder erlöst. Und auch der Selbstmörder ist erlöst, Halleluja. Ich war junger Pastor in Stuttgart, vielleicht, ja, 4 Wochen Pastor, und dann musste ich eine Frau beerdigen, die sich das Leben genommen hat, die sich runtergestürzt hat und so weiter. Die war Christin und man hat nicht verstanden, wie konnte sich diese Frau sich das Leben nehmen. Der Mann hat nicht verstanden, die 2, 3 Kinder haben es nicht verstanden. Und das war meine erste Beerdigung, keiner wollte die Beerdigung machen. Ich habe gesagt, mir macht das nicht aus. Ich weiß, die Menschen sind in Gottes Hand, Jesus hat alle Menschen erlöst und ich habe diese Frau beerdigt. Dann haben wir die Kinder noch genommen, meine Frau sogar noch den einen Jungen da noch ein bisschen, sie wollte adoptieren, habe gesagt, nein, ich will keine adoptierte Kinder, wir wollen eigene Kinder haben. So, und aber sie wollte es adoptieren, dann hat meine Mutter den Jungen oder die 2 Jungs da großgezogen. Und einer, als meine Frau starb oder hier beerdigt wurde, hat er geschrieben, ich verdanke der Heide so viel, sie hat mir das Leben gerettet, verstehst du? Wir müssen nicht gucken, Selbstmörder hin, Selbstmörder her. Jesus liebt alle Menschen, Lob und Dank, auch die Selbstmörder. Ich weiß gar nicht, warum das predige heute. Das ist nicht mein Thema. Ich habe nicht auf meinen Notizen hier. Aber ich möchte die Menschen ermutigen. Gebt euch nicht auf. Ja, verzweifelt nicht. Hier in Berlin, eine Frau hat MS gehabt, ist zum Fenster rausgesprungen aus dem 8. Stockwerk. Kam in der Gemeinde, war sehr treu und sehr lieb, hat sogar die Gemeinde unterstützt, aber die konnte die Schmerzen nicht mehr ertragen und sie hat gesagt, ich möchte meiner Familie nicht zufügen. Ich glaube, 5 Kinder haben die sowas und dergleichen und ist zum Fenster rausgesprungen und der Mann war verzweifelt. Meine Frau war eine tiefgläubige Christin und springt zum Fenster raus. Die Frau konnte die Schmerzen nicht mehr ertragen. Du weißt gar nicht, was die Leute alles durchmachen, bis sie so etwas machen. Sei gnädig, denn Gott ist uns allen gnädig, Lob und Dank. Wir wissen nicht. Und dann habe ich mit dieser Familie gebetet. Die waren katholisch natürlich, haben sie dann katholisch beerdigt. Die Beerdigung spielt mir gar keine Rolle. Verstehst du, der Tod, ja, wenn sie beerdigt, Hauptsache sie kommt unter die Erde. Heutzutage ist ja ein Verbrechen. Manche Leute werden verscharrt wie ein Hund. Ohne, dass ein Redner da ist, ohne dass Musik spielt, ohne dass ein Prediger da ist, ohne dass man das Vaterunser betet. Das ist unsere Kultur heutzutage. Aber ist es egal, die Seele ist nicht mehr da. Der Geist ist nicht mehr da. Der Körper ist auch nicht mehr da, auch wenn es nur die Asche da ist. Sie sind bei Gott. Halleluja. Und ich konnte diese Familie trösten. Und als jetzt der Vater gestorben ist, diese Tage, ja, das ist vielleicht ein Monat her, haben sie mir angerufen, wo kommt unser Vater hin? Der liegt im Krankenhaus, im Koma. Wir haben hier in der Gemeinde sogar für diesen Mann gebetet und er kam aus dem Koma wieder raus. Da war er wieder beim vollen Bewusstsein, aber der fiel wieder im Koma zurück. Also man konnte ihn nicht retten. Man muss auch nicht Leute künstlich am Leben erhalten. Jesus ist das Leben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, wir gehen nach Hause. Der Durchbruch ist da. Halleluja. Wir gehen nach Hause. Hier Matthäus, ich muss weitermachen mit meinem Text. Ja, Matthäus 12, Vers 38, einige Schriftgelehrten und Pharisäer traten an Jesus ran und fragten den Meister, Lehrer, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich gesandt hat, vollbringe ein Wunder. Und der Wunder war, ich habe mit diesem Mann am Telefon gebetet, im Krankenhaus, diesem Vater von der Familie, und die Tochter war da und hat mitgebetet und hat sogar die Lippen bewegt und den Hörern reingehalten. Weißt du, wir müssen auch gar nicht große Verbindung haben. Ich habe halt mit jemand rief mich an aus Australien, stellen wir sowas vor, aus Australien, das ist das Ende der Welt, aus Australien. Unser Papa, glaube ich, das war der Vater, liegt im Koma und er wacht nicht mehr auf. Pastor, du hast Vollmacht, kannst du vielleicht für meinen Vater beten, für unseren Vater beten? Er sagt, ich kann für ihn beten. Natürlich kann ich nicht zu euch kommen, nach Australien jetzt gerade. Aber leg das Telefon an sein Ohr und ich werde beten. Du und der Vater, ich bete und er kommt aus dem Koma raus. Der wacht auf und er war wochenlang im Koma, nicht aufgewacht. Weißt du, sogar das Ferngebet ist seine Kraft. Ferngebet. Du musst nicht unbedingt die Hände auflegen. In der unsichtbaren Welt passiert so viel Ungewöhnliches, so viel Mysteriöses und so. Und die Juden sagten, gib uns ein Zeichen. Und Jesus entgegnete ihnen, was für ein Zeichen wollt ihr haben, ihr böse, gottlose Leute? Was wollt ihr haben? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch ihr werdet diesen Beweis nicht bekommen. Und auch eure Zeitgenossen werden das nicht bekommen. Ihr werdet nur das sehen, was die Propheten geweissagt haben. Ihr werdet das Zeichen des Jona bekommen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona kam dort raus, wo er abgefahren ist. Jona war so ein Bild auf Jesus. Jesus starb, wurde ins Grab gelegt und er starb wieder. Auferstanden. Judas war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und ebenso wird das Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde liegen. Matthäus 16, Vers 21. Und danach sprach Jesus zu seinen Jüngern zum ersten Mal ganz offen, was bevorstand. Weißt du, Jesus wusste und Jesus wollte auferstehen. Ja, wir müssen jetzt nach Jerusalem, Leute, sagte er. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und getötet werden. Aber am 3. Tage werde ich von den Toten auferstanden. Also, die Kreuzigung lag fest und die Auferstehung war festgelegt. Am 3. Tage. Und es war kein Geheimnis mehr. Es war kein Geheimnis. Alle wussten. Deshalb haben sie nachher den Pilatus gebeten, gib uns ein paar Wächter, dass das Grab bewacht wird. Denn er hat gesagt, er wird am 3. Tag auferstehen. Johannes 2, Vers 18. Nochmals. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin auf die zur Rede und sagten, woher nimmst du das Recht, dass du die Leute den Tempel da reinigst und die Leute dort rauswirfst? Woher nimmst du das Recht? Und dabei im Auftrag Gottes handelst, woher nimmst du das Recht? Gib uns eindeutige Beweise, dass du wirklich der Bevollmächtigte Gottes bist. Und Jesus sagte, jetzt passt auf, was Jesus sagte, zerstör diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Ha, das war Jesus. Und das vor seiner Kreuzigung, noch vor seiner Auferstehung, noch vor seiner Himmelfahrt. Dann sagten die Juden, was? 46 Jahre hat man in diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen. Was? Und da heißt es weiter. Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. In 3 Tagen. Die Auferstehung Jesu war ein Akt Gottes. Ein Kraftakt Gottes sogar. Das Grab ist leer. Und der Herr will unseren Tempel wiederherstellen. Deinen Tempel. Egal wie alt du bist, wie jung du bist. Selbst wenn du 100 Jahre alt bist oder 120 Jahre. Deine Mutter, Verona, war 115 Jahre alt. Verstehst du? 115 Jahre. Kannst du es vorstellen? Dieser Tempel wird wiederhergestellt in 3 Tagen. Ja, es ist doch eine Gnade Gottes, dass sowas passiert. Dass Gott das tut. Der Mann, der das Grab gehörte, das war Josef von Arimathäa, ein Mitglied des Hohen Rates und sein Kollege Nikodemus. Sie haben Jesus ins Grab gelegt. Jesus starb wirklich. Er starb leiblich. Und er stand wirklich auf. Halleluja. Und auch wir, du und ich, wir werden wirklich auferstehen. Was glaubst du, was die Leute sagen werden? Plötzlich sehen die dich, wie du dort warst. Und ich habe ein Bild von mir, von meinem persönlichen Leben vor Gott gesehen. Ich sehe aus wie so ein 35-Jähriger. Ja, so sehe ich aus. Als ich das gesehen habe. Ja, und so wie Jesus, der war auch 35-Jährig. Sein Tod und Auferstehung ist bestens bezeugt und belegt. Und auch für unsere Auferstehung ist alles festgelegt von Ewigkeit her. Da wird nicht mehr ändern. Und ich bin froh, dass es nicht der Apostel Petrus war oder Johannes war oder welcher Apostel das berichtet hat, sondern der Josephus, der sogar eigentlich ein Jude war, sogar mit den Römern zusammengearbeitet hat, der beschreibt Jesus, er war ein weiser Mann, hat unglaubliche Wunder vollbracht und war ein großartiger Lehrer und er ist auf das Betreiben der Juden von Pilatus zum Kreuze verurteilt worden und er ist am 3. Tag auferstanden. Das ist ein außerbiblischer Beweis. Verstehst du? Josephus beschreibt, Jesus ist am 3. Tag auferstanden. Er war es. Er war ja im Hohen Rat damals mit den Josef von Arimathäa und Nikodemus zusammen. Der Apostel, die haben das gesehen. Jesus lebt. Halleluja. Es war wahrhaftig auferstanden. Da musst du nicht zweifeln. Ist er auferstanden? Ist es nur eine Einbildung? Ist es nur ein Vater Morgana? Was ist das? Die Auferstehung Jesu ist bestens belegt. Besser als Julius Caesar. Besser als Nero. Ist exakt belegt. Von vielen Zeugen. Schon bei der Kreuzigung und dann bei der Auferstehung. So viele Leute haben das gesehen und die Apostel kamen mit großer Gewissheit. Ich kann mir vorstellen, so steht Petrus und er paucht und hämmert und sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich muss vorstellen, dieser Feigling Petrus, der vor einem Mädel den Herrn verleugnete, der steht auf am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und er predigt in Autorität, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ha. Eigentlich hätten sie Steine nehmen können und ihn steinigen. Aber nein, was machen sie? 3000 Leute bekehren sich an dem Tag. Das geht ihnen durchs Herz. Was alles so passierte, Sonnenfinsternis, Erdbeben, Tempeltür geht nicht auf, der Vorhang zerreißt oder was auch immer da gewesen ist. Tote werden, Heilige werden in Jerusalem gesehen, plötzlich über Nacht. Und sie waren so überzeugt, 3000 Menschen bekehren sich an einem einzigen Tag. Die haben Überstunden machen müssen bei der Taufe. Sie waren so überzeugt. Und es war vollkommen egal, was die Juden da sagen. Rutschen uns den Puckel runter. Verfolgung, Folter, Gefängnis und so weiter. Selbst der Tod hat ihnen nichts ausgemacht. Er ist Herr. Auch der Cäsar hat nichts ausgemacht. Er ist Herr. So überzeugt und so durchdrungen waren sie von der Auferstehung, dass Jesus lebt. Verstehst du? Und was machst du? Ich glaube an Jesus. Ja, gut. Der Teufel glaubt auch. Aber bist du überzeugt? Bist du überwältigt? Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, betastet und was weiß ich gemacht haben. Dies ist der Tag, der Ostertag. Die haben das erlebt und durchlebt. Wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden wäre, da wären die Apostel nicht 150% sicher. Die waren so überzeugt. Erzählt uns, was ihr wollt. Rutscht uns Puckel runter. Wir machen weiter. Bultmann, vergisst es. Frau Sölle, vergisst es. Verstehst du, es ist unwichtig, was ihr da sagt und schreibt und diskutiert. Wir wissen, Jesus lebt. Wie feige waren doch die Jünger damals. Wie viel Angst hatten sie damals in ihrer Zeit? Und denen wurde unterstellt von den jüdischen Behörden. Sie haben den Leichnam gestohlen. Sie wurden als Leichenschänder sogar behandelt. Und ich denke an all die anderen. Petrus im Gefängnis. Der Herodes hat den Jakobus, den anderen Jakobus umgebracht und hat gesehen, die Juden freuen sich jetzt. Jetzt ist der weg. Und jetzt wollen sie den Petrus auch noch wegkriegen. Und Petrus schläft. Und er ist ganz ruhig. Verstehst? Stell dir mal vor, du wirst morgen gehängt oder morgen geköpft oder morgen erschossen. Was würdest du machen? Du würdest beten, du würdest das machen. Und du würdest vielleicht, was weiß ich, alles mögliche unternehmen, dass du ja nicht geköpft wirst und nicht gehängt wirst. Und was macht Petrus? Verstehst? Er schläft. Dass der Engel Probleme hat, ihn zu wecken. Petrus, zieh deine Schuhe an, zieh deinen Gürtel an, wir gehen raus. Oh, ja, muss das sein? Verstehst du? Muss das sein? Ja, die haben Frieden gehabt. Im Angesicht des Todes haben sie Frieden gehabt. Wer an Jesus, den lebendigen Heiland, glaubt, ist im Angesicht des Todes getrost, vor der Operation getrost, vor der Kreuzigung getrost, vor der Hinrichtung getrost. Weißt du, ich bin begeistert von Menschen, die an die Auferstehung glauben. Maximilian Kolbe, als er im KZ da für jemanden gestorben ist, da war ein Vater, der hat Angst gehabt. Und dann der Abzählung 7, 8, 9 und plötzlich, der wäre die Nummer 10 gewesen, aber da stellt er Maximilian Kolbe sich hin und opfert sein Leben. Da sagt, ich bin ein Priester, ich habe keine Familie, aber du hast noch Familie. Wenn du nach Hause gehst, grüß deine Lieben. Und dieser Mann hat das publik gemacht, ein Schwabe, ein Bauer. Ist nach Hause gegangen. Ich habe einen Stellvertreter. Stellt mal vor. Das sind Menschen, die an den Himmel glauben, die an Gott glauben. Denen macht das der Tod nichts mehr aus. Sie wissen, dass Jesus lebt und wir werden nicht sterben. Und wir werden nicht irgendwie verloren gehen. Er schläft im Knast, dieser liebe Bruder Petrus. Ja. Wenn das nicht wahr gewesen wäre, der hätte ganz anders reagiert. Selbst unser lieber Bruder Thomas in der Bibel, nicht der Thomas hier bei uns in der Gemeinde, aber der Thomas bei den Aposteln. Verstehst? Er sagt, ich kann nicht glauben, ich werde nicht glauben. Das ist alles nur Weibergeschwätz, diese Auferstehung. Aber ich werde glauben, wenn ich ihn berühre. Und der Finger kommt durch die andere Seite hinten raus. Durch die Wundenmale Jesu. Und dann geht er auf die Knie und sagt, mein Herr, mein Gott, da brauchst du keine Bibelschule mehr und kein Seminar, wie bete ich Gott an. Der geht auf die Knie, mein Gott und mein Herr. Der Bruder Jakobus, die anderen Apostel alle miteinander. In Apostelgeschichte 1, Vers 3, da heißt es, dass die Apostel großes Zeugnis gaben und ihnen hat er nach dem Leiden, also Jesus, unter vielen Beweisen sich gezeigt. Er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Alles, was wir in den Evangelien über den Himmel, das Reich Gottes, über die Ewigkeit haben, das ist alles nach Ostern gewesen. Vor Ostern waren es nur Gleichnisse. Das Himmelreich ist gleich dem und dem. Aber nach Ostern, da wurde er richtig präsentiert und hat 40 Tage mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Und ist ihnen erschienen. Jeden Einzelnen. Und Geschwister, und genau das ist, was wir brauchen. Ostern ist nicht nur, dass wir mal Ostereier sammeln. Oder dass wir das und jenes machen. Nein, Ostern ist, dass wir tagtäglich Jesus erleben, wie er mit uns spricht. 40 Tage. Das heißt ein Leben lang. 40 ist immer das Menschenleben. 40 Tage. Dass wir von morgens bis abends mit dem Heiland reden und warten, wann kommt er wieder? Wann ist er wieder da? Und Jesus sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Johannes 19, Vers 30 wird von Johannes berichtet, wie Jesus starb. Johannes, der einzige Zeuge, der am Kreuz bis zum Schluss durchgeblieben ist und durchgehalten hat. Und der einzige, der ein Augenzeuge der Leiden Jesu war. Und so weiter, neben den Frauen natürlich und dem römischen Soldat. Als Jesus von dem Essig nicht genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Weißt, das steht bei uns, es ist vollbracht. In der richtigen Bibelübersetzung heißt es, es ist getan. Es ist getan. Alles, was getan werden musste, um Gott zufriedenzustellen, das ist getan. Natürlich klingt auch gut. Es ist vollbracht. Und Jesus neigte sein Haupt und verschied. Und jetzt pass auf. Als Jesus starb, halt dich fest, wie das bei Gott alles so zusammenpasst und zusammenhängt. Das war Passafest, das große Rüsttag. Und da heißt es, weil es Rüsttag war und der Körper der 2 anderen Gekreuzigten dort nicht hängen sollte. Es war der große Festtag der Juden. Das war ein Halbjahr. Weißt du, was ein Halbjahr ist in der Bibel? Das 50. Jahr. Da sind alle Schulden erlassen. Da bist du frei und so weiter. Und das fiel genau an diesem Halbjahr, als Jesus seinen Geist aushauchte. Und wenn jemand Schulden gemacht hat, sich verrechnet hat und was weiß ich, sich übernommen hat und Sklave geworden ist, Leibeigener geworden ist, der ist wieder frei nach 50 Jahren nach dem Gesetz der Bibel. Und das war ein Rüsttag, der große Tag des Jubels, Jubeltag. Da wurde wieder alle kamen in ihr Erbe wieder zurück. Und das ist für mich eine ganz große Botschaft. Wir kommen in unser Erbteil wieder zurück. Das, was Adam und Eva uns vermurkst hat, das kriegen wir wieder. Was wir selbst erlebt haben, was wir selbst, ja, versoffen, verlumpt, vertan haben, so wie der verlorene Sohn, wir kriegen unser Erbe wieder. Mit 50 kommst du in dein Erbteil. Rechne aus, wenn du 50 bist. Du solltest längst dein Erbe schon antreten. Und Pilatus, ja, die gingen zum Pilatus, die Obersten, und sie mögen doch die Beine brechen von diesem Mann und so weiter, weil es ein großer Feiertag war. Also kamen die Soldaten und zerschlugen die Beine der 2 anderen, die mitgekreuzigt waren. Und er wurde, der eine, der war so getrost, der konnte sterben, denn er wusste, heute noch werde ich im Paradiese sein, heute noch werde ich dort sein, wo ich hingehöre. Ich bin kein Vertriebener mehr, bin kein Flüchtling mehr, bin kein Außenseiter mehr. So, und Jesus war tot zu diesem Zeitpunkt schon. Und Jesus sagt, es ist heute noch, bevor die Sonne untergeht, wirst du mit mir im Paradiese sein. Und ich sag dir eins, bevor heute Abend ist, wirst du bei Jesus sein. Bevor die Sonne untergeht. Ein Tag der Freilassung, ein Jubeltag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Halleluja. Der Tempel zerreißt. Geht nicht mehr auf. Was auch immer gewesen sein mag. Flavius beschreibt noch in diesem, warum die Juden sich damals so ja, an die Brust schlugen und warum sie so ergriffen waren. Plötzlich hören sie eine Stimme, die aus dem Tempel geht, als man den Tempel aufgemacht hat. Weh, weh, weh. Verstehst du? Und die Christen gingen nicht mehr in den Tempel. Sie haben sich im Gemeindezentrum versammelt. Auf dem Zionsberg. Halleluja. Da predigt Petrus am Pfingsten. Unter mir liegt der David. Und hier sind wir im ersten Stock. Ja, so wie wir heute. Pilatus war überrascht, dass Jesus gestorben ist, so schnell. Normalerweise dauert es 9 Tage, manchmal so, die Kreuzigung. Und Jesus starb innerhalb von 9 Stunden. Und dann hat er dem Josef ab von Arimathäa erlaubt, du kannst diesen Leichnam nehmen, mach mit dem, was du willst. Und Jesus wurde ins Grab gelegt, in Tüchern und so weiter, und nicht gesalbt, er wurde gar nicht gesalbt. Die Frauen wollten ihn nämlich am nächsten Tag noch salben, aber das war nicht mehr nötig, weil Gott ihn anerkannt hatte. Aber das Schöne, was für mich ist, sind die Tücher. Die Tücher, die faszinieren mich. Weißt du, diese Leinentücher oder Leichentücher, die waren abgelegt, wie in einem Kokon. Verstehst du, so wie ein Schmetterling da, eine Raupe aus dem Kokon rauskommt, die waren sauber abgelegt. Und die lagen, der Schweißtuch lag da und dann die anderen Tücher schön zusammengelegt. Das ist ein Zeichen in dieser Gruft, in diesem Grab, da war kein Todeskampf. Jesus ist auferstanden mit Macht und Autorität und hat den Stein von innen auf die Seite geschoben, hat das Siegel von innen aufgebrochen, nicht von außen, von innen das Siegel aufgebrochen. Und das Schöne dabei ist, das hat der Vater im Himmel getan. Und der Engel setzt sich dann drauf und sagt, liebe Frauen, liebe Mädels, was sucht ihr? Dieser Jesus, den ihr da sucht, der ist nicht mehr hier. Der ist auferstanden. Der ist schon auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn treffen. Jesus hat die Todeszelle, das Grab verlassen. Und dann nützt doch die ganze Vertuscherei der Juden nicht, die ganze Bestechung. Und die geben Haufen Geld aus. Matthäus 28, Vers 13, kannst nachlesen. Weißt du, fürs Geld tanzt auch der Teufel. Fürs Geld tanzt auch der Teufel. Und die Wachen haben natürlich ein bisschen Trinkgeld gerne genommen. Und erzählt, da, als wir nachts schliefen, da kamen seine Jünger und haben gestohlen. Und das ist eine Lüge, verstehst du? Bis heute. Bis heute. Jesus war gar nicht tot, er war scheintot. Der war wirklich tot, denn Pilatus, der Römer, der sich fest sich überzeugt, er ist wirklich tot. Und hat den Hauptmann gerufen, ist er wirklich tot? Und der Hauptmann sagt, das, was ich gesehen habe, ich werde meine Augen noch trauen. Und dann hat noch ein Speer durchstochen, diese Brustseite, Jesu, Herzseite. Er war wirklich tot. Weißt du, Lügen haben kurze Beine. Das sehen wir bei den Juden hier. Ihre ganze jüdische Zuflucht durch Bestechung und so weiter. Und die Wachen, irgendjemand hat sich bekehrt und irgendjemand hat gesagt, du, das ist, der ist auferstanden, die haben uns nur bestochen, wir sollen ihnen Lügen erzählen oder euch den Lügen erzählen. Jesus ist die Wahrheit, er steht auf und die Wahrheit kann es nicht vertuschen, die Wahrheit kommt raus. Matthäus 28, Vers 2, beschreibt, was in jener Nacht geschehen ist. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, noch am frühen Ostermorgen. Die Erde bebt und die Erde zittert. Sobald Gott die Erde betritt, bebt die Erde. Und es war ein Erdbeben, ein Engel kam herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. So kommt Jesus, die ganzen Leichentücher und Leinentücher ganz vergessen. Er kam als der Verklärte, der auferstandene Herr. Und deshalb, manche Leute sagen, das Turiner Leichentuch, das ist eine Manipulation und ein Schwindel, was nachgemacht ist. Ich kann mir vorstellen, das Licht war so stark, dass es sogar einbrannte, wie eine Fotografie. Einbrannte und das war drin. Und wenn du sehen möchtest, du siehst diese Krone, diese blutverschmierte Seite. Ich halte da dran. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich war zwar oft schon in Turin, aber das noch nicht gesehen, also die Zeit nicht dazu gehabt. Und da heißt es hier weiter, die Wächter begannen vor Angst zu zittern und sie fielen wie tot zu Boden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, das ist es. Sie fielen wie tot zu Boden. Die haben sich nicht mehr geregt, nicht mehr geatmet. Jesu Tod ist eine ewige Sache. Von Ewigkeit her geplant, von Ewigkeit her gewollt. Und weißt du, was das bedeutet? Jesus lebt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und beendet sind unsere Sorgen, beendet sind unsere Leiden, beendet sind unsere Strapazen, beendet sind unsere Schmerzen, beendet ist unsere Mühe, beendet ist unsere Krankheit. Jesus lebt, Halleluja. Du solltest anfangen, Gott zu loben und zu preisen, selbst wenn alles bei dir knackt und knirscht. Verstehst du? Ja. Verstehst du, wenn du nicht mehr so knackig bist? Ja. Dies ist der Tag, dies ist der Tag. Auch wenn du zitterst und Parkinson hast oder was anderes, fang an, Gott zu loben. Weißt du, du hast Parkinson, du sollst noch viel mehr klatschen und mehr, viel mehr machen. Du wirst merken, der Sieg Jesu heilt dich. Auch, da musst du nicht so viel Tabletten schlucken. Jesus ist auferstanden. Ich glaube an den Sieg Jesu Christi. Hier haben wir so ein schönes Lied gesungen. In Jesus ist Ruhe, ewige Ruhe, bleibende Ruhe, ewige Ruhe. Halleluja. Da hören auf alle Unterdrückungen und so weiter. Jesus lebt. Weißt du, du hast tiefe Ruhe. für einen Toten. Weißt, wenn du begraben bist, ist der Stress vorbei. Wenn du in Christus wirklich gekreuzigt bist und mit Christus auferstanden bist, lebst du ein neues Leben in einer ganz neuen Dimension. Jesu Tod hat uns das Paradies geöffnet, dir und mir. Da gehen die Blümchen auf. Selbst Unkraut wächst wieder. Verstehst du? Bist du erstaunt? Da sprießt, da blüht alles. Da kommen die Schmetterlinge, da kommen die Bienchen und so weiter. Es ist vorbei. Der Herr hat gesiegt. Der Tod hat keine Macht mehr. Und wir müssen uns nicht mehr fürchten. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, was ist der Tod? Und er sagt, das ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Das ist der Tod. Durch Jesu Tod gehen wir in den Himmel, in die Unsterblichkeit, in die Ruhe Gottes. Die Bombe ist entschärft. Der Zünder ist weg. Da muss nicht die Bombe irgendwo noch entsorgt werden. Der Zünder. Wenn du den Zünder entfernt hast, die Ursache von dem all dem ist vorbei. Wir leben jetzt von Minus im Plus. Halleluja. Geistlich gesehen, von Minus im Plus. Nicht, dass du jetzt Millionär wirst plötzlich. Nein, aber unser Mangel wird durch sein Reichtum ausgefüllt. Unsere Defizite, unsere Verluste, die werden wieder wettgemacht. Philipper Kapitel 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Und Sterben ist mein Gewinn. Ich bedauere eigentlich. Weißt du, ich würde auch gerne sterben. Aber die Bibel sagt, deinetwegen und euretwegen muss ich noch hier sein. Muss auch predigen. Aber eigentlich frage ich mich oft, warum bin ich noch da? Und jeder, weißt du, ich preise selig. Ich musste mal Kinderbahn weißt du, wenn du so ein kleines Baby beerdigen musst, da habe ich gesehen, wie die Eltern weinen. Aber ich habe versucht, von Gott her eine Antwort zu finden. Was sagst du den Eltern, wenn sie jetzt ihr Baby zu Grabe tragen? Dann Gott hat mir etwas gezeigt in der Predigt. Er hat gesagt, Leute, wir können Gott dankbar sein. Diesem Kind ist so viel erspart geblieben. Dieses Kind musste den ganzen Stress, die ganze Plagerei, den ganzen Schmutz, den ganzen Sünde gar nicht mitmachen. Diesem Baby ist so viel erspart geblieben. Und habe ich gesagt, wenn ich so mein Leben, ich bin auf mein Leben eingegangen, wenn ich so mein Leben angucke, da muss ich noch so viel durchmachen und ich bin noch nicht fertig. Und damals war ich vielleicht 35. Weißt du, die Hälfte schon gelebt. Aber dieses Baby, dem ist so viel erspart. Und ich bin auch nicht traurig und manche versuchen mich dazu engagieren, für das Leben, für gegen Abtreibung auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Ich mache den Zirkus gar nicht. Ich mache den Zirkus gar nicht, dass ich dort versuche, für diese Leute zu arbeiten. Ich bin dankbar für jedes Baby, das schon bei Jesus ist. Das bei Jesus glücklich ist. So, ich bin Gott dankbar für das alles. Diesem Baby, das nicht geboren wurde, ist so viel erspart worden. In aller Liebe. So, seit Ostern ist der Tod für uns keine Sackgasse mehr, wo du nicht mehr durchkommst. Hier, die Wand ist durch. Der Tod ist durchbrochen. Der Sieg ist da. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg Jesu Christi. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt können wir durch diesen Tunnel hindurch. Und manchmal denke ich, guck mal, wir müssen hier durch zur Vollendung, bis wir weiterkommen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon den Gotthardtunnel gefahren sind. Wenn du reinfährst, da fährst du Kilometer weit in so einen Tunnel, in so eine Röhre. Und dann kommst du von Norden, da ist vielleicht noch Schnee, noch kalt, noch stürmisch, da grünt noch nichts. Und dann kommst du dann nach Italien, da in eine Grüne, da ist alles wieder sonnig, da ist wieder warm, anderes Klima. Für mich war das immer ein Erlebnis, wenn ich so einen Tunnel durchfahre. Ich komme plötzlich in eine andere Welt. Jesus stirbt nicht als Versager. Er starb als Sieger. Er ist durch dieses Tunnel durch. Deshalb, heute Morgen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Jesus steht plötzlich hinter mir. Jesus stand bei diesen Frauen plötzlich hinter ihnen. Was sucht ihr? Gärtner, wo hast du den Leichnam hingelegt? Die haben sogar geglaubt, Jesus wäre der Gärtner. Er war der Chef vom Paradies, Halleluja. Er war der Gärtner, wo hast du den hingelegt? Ja, und er steht hinter dir, auch heute Morgen. Du bist enttäuscht, du suchst den Heiland, bist verzweifelt. Und du fragst, wie geht's jetzt weiter mit mir? Und plötzlich steht der Heiland hinter dir direkt. Hinter dir. Er sagt, was ist mit dir los, was suchst du? Ich bin, berühre mich. Und stell mal vor, wenn du Jesus berührst, den Auferstandenen, tu da, explodierst du. Er lebt für alle Zeit. Mein Jesus, ja, er lebt, Halleluja. Ich muss mich nicht zweifeln und fürchten. Der Tod ist verschlungen. Die Unwissenheit ist verschlungen. Alles, die ganze Trennung ist verschlungen. Es gibt keine Trennung. Wenn ich heute bete, brauche ich keinen Priester mehr. Brauche ich keinen Weihrauch. Brauche ich keine, was weiß ich, irgendwelche Opfer. Ich bin direkt mit dem Himmel verbunden. Jesus, bist du ganz nah? Ich muss nicht umdrehen. Das steht hinter mir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Jesus ist da. Jesus lebt. Dies ist der Tag der offenen Tür. Halleluja. Der offenen Gräber. Särge. Ja, hat durchbrochen das ganze Übel. Er ist wahrhaftig auferstanden. Alle äußeren Barrieren sind beseitigt. Und noch einmal, das möchte ich betonen. Hab Mut im Glauben, deinen Schritt nach vorne zu wagen. Der Herr trägt dich, der Herr sorgt für dich. In den Evangelien sehen wir immer wieder, dass der Herr den Menschen erschienen ist. Und so wie wir lesen, 40 Tage lang ist der Heiland erschienen, den Menschen, 40 Tage lang, und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Plötzlich wird dein Horizont erweitert. Verstehst du, wenn das Loch in der Wand da ist, plötzlich siehst du, ja, viele sind Spießbürger eingemauert und leben im Dunkeln, in der Finsternis. Und er ist uns erschienen. Der Meister lebt. Jesus lebt. Und wieder Thomas hier. Das Geheimnis von Ostern muss jeder selbst entdecken und jeder selbst herausfinden. Der Thomas ist zum Heiland gekommen und hat gesagt, oder zu den Aposteln, zur Gemeinde, ich glaube an den ganzen Schmarrn nicht. Könnt erzählen, was ihr da wollt. Es sei denn, ich sehe es. Weißt du, zuerst war er der Erste, der sagt, und wenn alle dich verlassen, ich werde nicht dich verlassen. Ich werde für dich kämpfen und so weiter. Und was ist passiert? Als Jesus nicht mehr da war, war er der Erste, der verzweifelt ist, der nicht mehr glauben konnte und sagt, ich glaub's nicht. Und du siehst, was aus dem Thomas geworden ist, als der Herr ihn berührte. Ich war in Cochin, in Indien, ganz tief unten da, am Zipfel von Indien. Und da ist der Apostel Thomas hingegangen. Die Thomaskirchen, ich habe einige Gemeinden besucht, Thomaskirchen, sind so orthodoxe Kirchen, aber die leben heute noch. Von Petrus weiß ich nicht, wo die Kirchen sind, die sind nur katholische Kirche geblieben. Aber vom Thomas, überall findest du Thomasgemeinden. Ja, und die beten Gott auf ihre Art und auf ihre Weise an. Und der Thomas ging bis nach Kotschin runter. Dort war eine Synagoge, denn die Juden haben einen Auftrag gehabt, diese Aposteln, zuerst den Juden das Evangelium zu predigen und dann erst den Völkern und Nationen. Und dort gab eine Synagoge in Kotschin aus der Zeit von König Salomo. So uralt, rustikal, verraucht und was weiß ich, so dunkel, düster, aber trotzdem. Thomas, die Auferstehung Jesu, plötzlich ist er da so ergriffen, so erfasst. Er durfte Jesus berühren. Und das Größte, was du in deinem Leben erleben kannst und erfahren kannst, morgens, wenn du aufstehst, Jesus darf ich berühren. Da musst du gar nicht weit fahren, musst nicht bis in die Gemeinde kommen. Jesus kannst du zu Hause erleben, vielleicht viel besser wie in der Gemeinde. In der Gemeinde hast du manchmal Leute, die dich stören, dich beunruhigen, dir auf die Pelle gehen, was auch immer ist, aber zu Hause den Saum seines Kleides. Ihr dürft mich auslachen, wie ihr wollt, aber ich bin manchmal so kindlich, dann nehmt mir das Kopfkissen und klammer und sagt, das ist Herr Jesus, du bist bei mir alle Tage, bis an der Welthände, auch wenn das Kopfkissen ist. Ja, ich liebe den Heiland. Ich habe den Heiland gerne. Er weiß, er ist bei mir. Ich muss da keine großen Gefühle haben, keine religiöse Stimmung, muss nicht eine CD auflegen. Singt und spielt dem Herrn in eure Herzen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde, egal wo du bist. Ja, eine Berührung. Und das erfüllt mein Leben, erfüllt meine Zeit. Du musst selbst erleben, dass Jesus lebt. Weißt du, da lasse ich nicht auf Weibergeschwätz. Entschuldigung, liebe Schwestern, Gott segne euch. Aber das war früher ein Zeugnis einer Frau nicht gegolten, bei Juden bis heute nicht, bei Moslems auch nicht. Aber die waren die ersten Evangelisten, Maria Magdalena. Die haben erzählt, Jesus, uns ist der Herr begegnet. Überzeug dich selbst. Und da gefällt mir der Petrus, der rennt, was das Zeug hält. Und Johannes war natürlich sehr vorsichtig, guckt, aha, der lebt, der Grab ist leer. Aber unser Petrus, der fällt vorne rein, so mit der Tür ins Grab. Ja, das ist wirklich wahr. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Der hat's nötig gehabt. Wer viel gesündigt hat, wer viel versagt hat, der hat's bitter nötig zu erfahren, dass Jesus lebt. Und du sollst es, wenn du dunkle Stunden hast in deinem Leben, wenn du traurig bist, wenn du gefallen bist, wenn du schwach geworden bist, wenn du enttäuscht bist und was weiß ich, überzeug dich, lebt mein Jesus überhaupt noch? Gibt's ihn noch überhaupt? Martin Luther hat mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Weißt du, Männer und Frauen Gottes, die haben mit Depressionen, mit vielen anderen möglichen zu kämpfen gehabt. Da sogar Magenschmerzen gehabt die ganze Zeit. So, das war Luther. Und da war Luther mal so niedergeschlagen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, lohnt sich das noch, das zu arbeiten, weil es alles so war, die ganzen Bauernkriege und so weiter und so fort. Und dann steht seine Frau am Fenster. Martin, hast du schon das Neueste gehört? Der Herrgott ist gestorben. Sagt er, Luther, was? Habe ich noch nie gehört. Weißt du? Und er kam wieder hoch. Der Herrgott ist nicht gestorben. Der Herrgott lebt. Halleluja. Und vielleicht musst du auch wieder neu ermutigt werden. Jesus lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Der Herrgott ist gestorben. Thomas wollte ein echter Christ sein und er ist ein echter Christ. Und er blieb ein echter Christ bis zum Schluss. Auch wenn er ein bisschen zweifelte. Weißt du, und ich möchte sagen, vergiss es, was die Leute dir für Etiketten verpassen. Verpasst es. Weißt du, Thomas hat einmal in seinem Leben nur gezweifelt. Einmal hat er einen kritischen Punkt gehabt. Ich kann nicht mehr. Und schon, ja, Thomas, du bist ein Waschlappen. Du bist ein Versager. Und dann verpassen sie dir ein Etikett. Thomas, der Zweifler. Das sind die Menschen, die bösen Menschen. Aber Thomas war ein gläubiger Mann. Thomas, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Thomas, du bist stark. Du hast mich berührt. Und du hast mich erlebt, du hast mich erfahren. Echter Glaube ist ein persönlicher Glaube, der sich auf den Herrn gründet. Ich habe Jesus berührt. In dem Finger, in der Hand, an seiner Seite, an seine Füße. 5 Wunden. Können noch eine Predigt halten von 5 Wunden Jesu. Jesus hat 5 Wunden gehabt. Dass unsere ganzen 5 Sinne erlöst worden sind. Halleluja. Alles. 5 Wunden. In seine Wunden sind wir geheilt. Lob und Dank. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese vollkommene Heilung. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und wir sind fröhlich. Lob und Dank. Dass wir deine Heilung, deine Wunder, deine Herrlichkeit erleben dürfen. Jesus, ich preise dich. Ich preise dich, dass du nicht im Grab geblieben bist. Und vielleicht haben wir noch Thomasse unter uns. Lieber Heiland, du bist da. Menschen können dich berühren. Einfach dich anfassen. Einfach stark werden im Glauben, indem nur dich berühren. Nicht den Pastor und nicht den Heiler und nicht den und jenen. Dich wollen wir berühren. Und dann wird unsere Seele genießen. Unsere Seele wird stark und die Depressionen verfliegen. Du lebst, Jesus. Lob und Dank. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Lob und Dank, Herr Jesus, für diesen Tag. Amen.